Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Als 2008 reihenweise Banken fast oder ganz bankrott gingen, da gab es Stimmen, die nicht mehr und nicht weniger als das Ende des Kapitalismus kommen sahen. Und jetzt scheint es fast so, als wäre gar nichts gewesen. Die Banken, auch in der Schweiz, wollen Milliardenboni verteilen, sie haben Gewinnziele wie früher und wollen sich möglichst nicht reinreden lassen. Klar, dass das viele Leute ärgert. Unbestritten ist weiterum, die Schweiz hat ein Problem mit ihren zu großen Großbanken. Hier bräuchte es Reformen. Wie weit sind wir hier, wo klemmt es, das weiß Niklaus Plattner. Er ist ehemaliger Professor und Nationalbankdirektor und darum einer der besten Kenner des Schweizer Finanzplatzes. Niklaus Plattner ist Gast bei Barbara Wittmer.
Das Tagesgespräch.
Niklaus Plattner, bei den Banken geht es wieder um Milliardenboni. Die Leute regen sich auf. Zurecht?
Die Boni, die die Leute nervös machen oder stören sie, weil sie das Gefühl haben, es wird etwas zu Unrecht weggenommen, was eigentlich anderen gehört. Zum Beispiel im Staat, wo die UBS im Speziellen stark hat, müssen unterstützen kürzlich, wo jetzt eigentlich auch der Gedanke nachliegt. Eigentlich sollte möglichst viel von den Erträgen aus dem Bankgeschäft wieder zurück in die Reserve, damit so eine Katastrophe sich nie mehr wiederholt.
Seht ihr das auch so?
Grundsätzlich ist das ein richtiger Gedanke. Aber es gibt natürlich noch andere Themen in diesem Zusammenhang.
Die Banken sagen, bei kleineren Boni würden ihnen Top-Leute abspringen, dann würden die Gewinne kleiner. Stimmt das?
Das ist eine Möglichkeit. Wenn überall in der Welt die Bankier, die so in diesem wirklich ertragreichen Geschäft tätig sind, im Risikogeschäft tätig sind, stark und gut entlöhnt werden, dann können sie natürlich sagen, mir ist das gleich, wo ich arbeite. Ich arbeite dort, wo ich den grössten Ertrag kriege. Und wenn ich etwas nicht mehr erreiche, dann gehe ich und wechsle den Arbeitgeber.
Jetzt, es gibt zwei mögliche Vorteile von begrenzten Boni. Zum einen wäre eben der Tod der Leute vielleicht ein bisschen kleiner. Plus die Banken würden ihr Kapital zusammenhalten. Im Krisenfall wäre dann vielleicht ein bisschen mehr da. Könnte es so sein?
Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man anreizgerechte Löhne zahlen kann. Aber dass die Löhne auf jeden Fall vermeiden müssen, dass die Leute unglaubliche Risiken laufen. Das heisst, die Risikogerechtigkeit des Lohnsystems ist eigentlich zur Diskussion gestellt. Und da geht es darum, diesen Leuten, die gut geschafft haben, die einen wesentlichen Beitrag zum Ertrag geleistet haben, durchaus etwas Rechts zu zahlen. Aber sie sollten das, was sie kriegen, nicht dürfen gerade ausgeben können, frei darüber verfügen. Also mein Gedanke wäre eigentlich, am besten wäre, man würde sie mit Aktien zahlen und die Aktien gleichzeitig sollten nicht dürfen verkauft werden während mehreren Jahren.
Jetzt in der Schweiz ist es so, dass ab 2011 neue FINMA-Regeln gelten, also die Regeln der Bankaufsichtsbehörden. Die Boni sollen gestaffelt ausgezahlt werden, an einen Geschäftserfolg geknüpft werden. Ist die Schweiz mit dem auf dem richtigen Weg?
Es ist ein erster Schritt in eine Richtung, wo nicht falsch ist. Aber wie gesagt, ich wäre für drastischere Beschränkungen. Wenn der Mitarbeiter gleichzeitig Eigentümer wird, dann hat er auch ein längerfristiges Interesse am Erfolg der Firma. Und solche Spiele, dass man zwei Jahre lang hohe Renditen erwirtschaftet und sich nachher verabschiedet mit einem dicken Geldsack, das sollte unterbunden werden.
Und wenn man eben müsste Aktien halten, dann wäre das unterbunden.
Das ist die Idee.
Jetzt, wenn wir auf die Krise zurückschauen, eines der Kernprobleme der Finanzkrise war, die Banken haben zu wenig eigene Mittel gehabt. Jetzt will die FINMA, Bankenaufsicht, dickere Eigenkapitalpolster. Ist das der richtige Ansatz?
Das ist ein guter Ansatz.
Dann sind wir bei der Frage, Niklaus Plattner, wie viel ist denn genug? Die UBS hat zeitweise etwa 1,60 Franken Eigenkapital gehabt auf 100 Franken. Wie viel braucht es denn, dass es genug wäre?
Also die Eigenmittel dienen eigentlich im Wesentlichen dazu, eine Bank zu schützen gegen Krise. Zweitens, und das ist ein Ansatz, der seit 1988 sehr stark betont wird, geht es darum, die Eigenmittel so zu machen, dass Banken auch für mehr Risiken mehr Eigenmittel anlegen. Das heisst, die risikoorientierte Eigenmittelunterlegung muss verstärkt werden. Und weil das aber nicht perfekt funktioniert, ist es auch richtig, dass man eine Verschuldungsgrenze einführt, eine sogenannte Leverage Ratio. Zum Beispiel, dass man eben nicht so kleine Verhältnis Eigenmittel zum Gesamtrisiko eingehen kann, wie Sie es vorher gesagt haben.
Früher hatten die Banken ja viel dickere Polster gehabt. Zeitweise waren es 10 Franken mehr auf 100 Franken. Wieso hat man eigentlich die dünneren Polster zugelassen, die auch eben mit einem Auslöser der Finanzkrise waren?
Es war der Druck der Banken in der Konkurrenz ums Aktienkapital. Sie haben den Aktionären sehr hohe Eigenkapitalrendite versprochen. Also, das sind Beträge, man hat von 20% und mehr geredet, die man erwirtschaften könnte auf dem Aktienkapital. Das hat die Aktionäre verviert, solche Investitionen als attraktiv anzuschauen. Und sie haben vergessen, dass mit hohen Renditen auch extrem hohe Risiken verbunden sind. Und das hat zu dieser Katastrophe geführt.
Und irgendwie haben auch die Finanzaufsichtsbehörden vergessen, dass die grosse Risiken könnten da sein mit diesen tiefen Verschuldungsquoten.
Grundsätzlich ist die Aufsichtsbehörde sich immer schon bewusst gewesen, dass Rendite und Risiko miteinander positiv verbunden sind. Nur in dieser ganzen Zeit sind auch sehr viele Finanzinnovationen geschehen. Man hat neue Produkte, neue Verfahren eingeführt. Man hat einen grossen Teil der Risiken aus der Bilanz der Bank rausgenommen, in andere Vehikel versteckt. Und die Innovationen haben so ein Tempo gehabt, dass die Aufsichtsbehörden nie ganz à jour sind und immer hinten reingekommen sind und ein bisschen systematisch über den Tisch gezogen worden sind.
Jetzt soll es etwas besser werden. Die FINMA verlangt für die Schweizer Grossbank oder für die Schweizer Bank ab 2013 5 Franken auf 100 Franken. Sind wir jetzt mit dem auf der sicheren Seite?
Das ist eine Ergänzung zu den bestehenden Verbesserungen und angestrebten Verbesserungen vom Eigenmittelregime. Es ist nur eine Ergänzung. Die wesentlichen Schritte sind in der Korrektur der bestehenden risikoorientierten Eigenmittelvorschriften. Die müssen ganz grundsätzlich überarbeitet werden. Es müssen Stresstests eingeführt werden, die in Ergänzung zu den bisherigen, auch für die Grossrisiken, die man selten, nur ganz selten erwarten muss, Vorbereitungen zu erlösen. Es ist gar nicht fertig mit dem.
Jetzt, wenn wir den internationalen Kontext anschauen, andere Länder fordern ebenfalls dickere Polster, aber eigentlich ist noch nicht wirklich etwas gemacht worden. Wo hart sitzt?
In allen Ländern argumentieren Banken gleich. Sie sagen, wenn wir in unserem eigenen Land speziell hart angefasst werden, dann haben wir noch einen Wettbewerbsnachteil im internationalen Wettbewerb. Wenn alle anderen Länder das Gleiche machen würden, wären wir einverstanden. Aber in jedem Land zeigt man dann natürlich immer auf die anderen Länder und man wartet darauf, dass die anderen Länder etwas machen, aber alle Länder zögern aus dem gleichen Grund und machen nichts. Das ist das Argument mit dem internationalen Wettbewerb ist ein Killer-Argument. Die einzelnen Länder sollten den Mut haben, selber voranzugehen und sich nicht dann wieder irre machen, wenn es dann heisst, ja, aber wieso sollen wir so weit vorangehen, so Beschränkungen einführen, so harte Massnahmen ergreifen? Niemand sonst hat doch das gemacht. Wir schneiden uns nur ins eigene Fleisch. So geht es nicht. Wir haben eigene Verantwortungen in jedem eigenen einzelnen Land. Wir müssen die Verantwortungen schultern und auch unbequeme Massnahmen ergreifen.
Niklaus Blattner, die sagen, die Banken sind stark. Sie sind dagegen, dass sie neue Regulierungen bekommen. Ist da irgendetwas in Sicht oder muss man denken, es bleibt bei diesen Absichtserklärungen?
Es ist schwierig, alles auf einmal, was nötig ist, zu machen. Zweitens ist es nicht ganz immer einfach, genau zu wissen, wie Massnahmen, Reformen wirklich sollten ausgestaltet sein, dass sie wirklich funktionieren. Drittens ist der Widerstand von der Bankenseite enorm und organisiert weltweit. Wenn man könnte davon ausgehen, dass die Reformbereitschaft längerfristig vorhanden ist, dann könnte man sich Zeit lassen und könnte Fehler vermeiden, könnte differenziertere, bessere Regelungen anstreben. Wenn man aber davon ausgeht, dass das alles nur eine momentane Reformbereitschaft ist und schon übermorgen alles wieder vergessen ist, wenn die schnellen Gewinne wieder locken, dann muss man halt jetzt, muss man jetzt schnell handeln. Das ist ein bisschen das Dilemma, das wir haben. Ich bin der Meinung, dass ein weiterer Punkt ganz wichtig ist. Die Aktionäre sollten endlich auch einmal etwas lernen und sich nicht verhalten wie Investoren mit einem kurzfristigen Zeithorizont von 2-3 Quartalen oder so. Sie sollten sich verstehen als langfristige Eigentümer von diesen Miteigentümer von diesen Industrie- oder Bankenkonzernen, wo sie sich beteiligen. Sie sollten sich einbringen. Wenn sie die Verantwortung nicht wahrnehmen als Eigentümer, dann ist die ganze Verantwortung beim Staat. Und der Staat ist nicht das geeignete Mittel à la longue, um diese Aufgabe zu lösen.
Seht ihr denn irgendwo Anzeichen, dass die Aktionäre tatsächlich anfangen, Verantwortung übernehmen, wie ihr das schildert?
Im Zusammenhang mit den Boni ist so etwas am Laufen. Sie wollen sich mehr und mehr einmischen in die Entscheidung über das System von der Entschädigung vom Management und auch von der Grössen der Entschädigungen. Das zeigt, dass sie begriffen haben, dass möglicherweise ein Teil von dem Geld, was abfließt ans Management in den Banken, eigentlich ihnen gehörte. Das heisst, dass übertrieben hohe Lohnzahlungen geleistet werden und eigentlich das Geld besser in Dividenden oder in Reserven für die Bank, für zukünftige Krisen investiert werden sollte. Das ist ein Anzeichen. Aber es ist wahr, die Aktionäre, teilweise sind sie klein und verstreut und stehen einem riesigen Gebilde gegenüber von vielen, in einem Kreis von Tausenden von Aktionären. Und teilweise sind sie eben, wie schon gesagt, kurzfristig orientiert, genauso wie andere Spekulanten. Das sollte man mindestens den institutionellen Investoren, der PK, der Pensionskasse und so weiter austreiben.
Also jetzt haben wir darüber geredet, es ist schwierig, die Regulierungen, es gibt viel Widerstand dagegen. Ist der schweizerische Alleingang denkbar? Ist es denkbar, dass die Schweiz vorangehen kann, strengere Regelungen einführen als andere Länder zum Beispiel?
Strengere Regelungen, die dann zunächst einmal dazu führen, dass die betreffenden Unternehmungen benachteiligt sind. Es kann aber auch dazu führen, dass die betreffenden Unternehmen international einen besseren Ruf kriegen, weil sie eben sicherer sind als Konkurrenten, die weniger strengen Regelungen unterworfen sind. Und es ist noch ein anderer Gedanke anzufügen. Ein Gleiland wie die Schweiz mit zwei so riesigen Banken, mit so viel potenziellen Risiken für das ganze Land, muss zwangsläufig strengere Regelungen haben. Sonst ist der Standort Schweiz für solche Banken einfach nicht mehr angepasst. Sonst haben wir zu viele Risiken als Steuerzahler und als Bürger von diesem Land.
Wie viel strenger können die Regulierungen sein, bis es nicht mehr geht? Könnt ihr da irgendwo eine Zahl oder ein Beispiel
Nein,
sagen?
Das ist schwierig. Ich glaube, es gibt noch einen tröstlichen Gedanken. Bis jetzt in der Geschichte des schweizerischen Grossbankenwesens und weltweit von den grossen Banken war es ein Rennen um Grösse. Jede Bank wollte die grössere, die kompliziertere, die modernere sein. Und da haben wir jetzt in allen Ländern das Sensorium entwickelt. Das bringt sehr viel Risiken mit sich. Das too big to fail. Man ist zu gross, dass man untergehen kann. Die Staaten werden quasi in eine Erpressungssituation hineingeführt. Sie müssen mit Steuergeldern die Banken stabilisieren im Notfall. Das ist etwas, wo Widerstand weckt, politische Widerstand. Wenn ich in einer Geschäftsleitung wäre von einer grossen Bank, würde ich das sehr ernst nehmen. Man kann nicht gross sein und gleichzeitig frei bleiben. Je grösser, desto weniger frei. Und je weniger frei, desto weniger Geschäft kann man gut machen. Desto weniger Erfolg wird man am Markt haben. Und das Spiel wird jetzt gespielt. Und ich glaube, die Geschäftsleitungen müssen das begreifen. Wenn sie wollen, geschäftlich erfolgreich sein, ist nicht das grösste Ziel, sondern ist der Dienst am Kunden das Ziel und die Qualität der Leistungserbringung, die Effizienz der Leistungserbringung und ihr eigen Ego, möglichst gross in dieser Welt dort stehen, wie der Kaiser von China, das zählt nicht am Markt.
Die Schweiz hat probiert, ein bisschen voranzugehen mit strengeren Regulierungen, was da die Verschuldungsquote betrifft, eben die 5 Franken auf 100, wo die Schweizer Banken Eigenkapital müssen haben. Das ist höher als im Ausland. Wenn das Ausland nicht nachzieht, besteht eventuell Gefahr, dass die Schweiz sogar wieder zurückkrebsen muss.
Man weiss nicht, wie sich die Situationen entwickeln. Es wäre sehr bedauerlich, wenn man so eine Zurückkrebsen je ins Auge fassen würde. Das ist ein Kampf, es ist nicht ein einfaches Spiel, was hier gespielt wird, und die Argumente sind vielschichtig. Wir müssen aber im Auge behalten von der Schweiz aus, dass wir alles, was wir machen, in Verhältnis setzen zu unserer eigenen Beschränkung als kleines, doch reiches, aber kleines Land. Wir sind zwar nicht der Fall Island, aber wir sehen im Fall von Island, wie umgesprungen kann werden mit kleineren Staaten, wenn sie Banken haben, die im Ausland Schäden verursachen.
Jetzt bei diesen all diesen Regulierungen, die sollen eingeführt werden oder die geplant sind, gilt ja dann, am Schluss muss die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, die Banken überwachen. Die haben gesagt, Banken sind mächtig, sie sind gross, sie sind komplex. Kann das die FINMA überhaupt, Niklaus Blattner?
Es ist ein ständiges Rennen, ein Wettlauf, und sie sind zwangsläufig immer hinten drin. Da bin ich sicher, dass das auch weiterhin so bleibt. Das geht einfach nicht anders, weil die grossen Banken haben so viel mehr Mittel und sind so viel attraktiver für die Mitarbeiter, für die Mitarbeitenden, dass das gar nicht anders möglich ist. Ein ständiger Wettbewerb, ein ständiges Hinterherrennen. Darum braucht es eben auch grundlegendere Massnahmen. Die betriebliche Kontrolle durch eine Behörde ist immer zweitbeste Lösung und führt immer zu Verzögerungen von der Kontrolle. Es braucht also eben Eigenmittelvorschriften, verbessert werden, grundlegende Verschuldungsgrenzen, die eingeführt werden, dann Korrekturen von Entlöhnungsmodellen und Handeln von den Aktionären, Erstarken vom Widerstand an den Markt selber. Die Investoren müssen sich einmischen, sie müssen weg vom Kurzfristigen, sie müssen langfristige Zielsetzungen verfolgen. Und am Schluss wird es dann doch ein Weg geben.
Jetzt hat die FINMA nicht nur das Problem, dass sie grossen, mächtigen Banken gegenübersteht. Sie hat auch das Problem, dass ihr Präsident früher jahrzehntelang bei der UBS geschafft hat. Jetzt gibt es immer wieder Vorwürfe, dass sie befangen, dann können das gar nicht gut überwachen. Wie seht ihr das, Niklaus Blattner?
Wenn man dem Vorwurf ausgesetzt ist, ist die regelmäßige Reaktion die, dass man strenger urteilt, als man urteilen würde, wenn man nicht könnte in Verbindung gebracht werden mit dem Vorwurf. Ich glaube, dass der Herr Haltiner sich alle Mühe gibt, dem Anspruch von der Unparteilichkeit gerecht zu werden.
Aber es gibt zumindest Anscheinsproblematik. Er könnte eben zu streng sein oder zu wenig streng oder wie auch immer. Schadet das nicht der Glaubwürdigkeit von der FINMA?
Niemand hat gedacht, als er gewählt worden ist vom Bundesrat, dass es ein Jahr, zwei geht, höchstens oder so, bis die Bank, wo unser Matterhorn war, auf dem Finanzplatz, so lausig hier in der Landschaft steht, wie sie dann plötzlich gestanden ist. Das ist wirklich ein Unglück. Wenn man das gewusst hat, hat man sicher in der Wahl eine andere Lösung gesucht.
Dann kommen wir zum zweiten oder noch grösseren Kernproblem der Schweiz. Die Schweizer Grossbanken sind zu gross. Das hat man auch bei der Finanzkrise gesehen. Wir hatten keine Wahl, als die UBS zu retten. Was machen wir jetzt, dass wir nicht schon gleich einen nächsten Fall UBS haben?
Was wir beschrieben haben, was wir diskutiert haben, die Reformen, die Verhaltensänderungen, die nötig sind, die sollten eigentlich eine nächste Krise mindestens einmal rauszögern. Es gibt kein Patentrezept gegen Finanzkrise. Die Weltgeschichte, die Wirtschaftsgeschichte zeigt immer wieder Krise. Und immer wieder geht es grundsätzlich ums Gleiche. Immer wieder geht es um kurzfristige Gewinnhoffnungen, die dann nachher in platzen. Und dann ist eine Krise da. Und solche Phänomene werden sich wiederholen. Mit dem müssen wir uns abfinden. Wir als Bankkunden aber, mindestens, haben ja etwas zu lernen. Wir müssen halt auch schauen, wo wir unser Geld anbringen. Und vor allem vermeiden, dass wir allem glauben, was uns unsere Bank sagt. Dass wir vor allem ein Auge offen haben für die Interessenkonflikte, die in einem einzelnen Institut herrschen können. Und wenn eine Bank auf dem gleichen Markt spielt, wenn ich selber als Anleger investiere, also wenn eine Bank im Eigenhandel sehr aktiv ist, dann wäre ich als Investor, als Bankkunde sehr vorsichtig.
Jetzt gibt es ja zurzeit verschiedene Vorschläge, Ideen, die diskutiert werden, wie man, was man machen müsste, für eine grosse nächste Krise zu verhindern. Ich würde gerne mit euch zwei, drei von diesen Vorschlägen anschauen, Klaus Plattner. Zum einen wird viel diskutiert über eine Art Testament, das die grossen Banken sollen schreiben, eine Art geordnetes Konkursverfahren, dass man im Krisenfall wüsste, wie man die Sache kann auseinandernehmen kann. Ist das zukunftsgerichtet? Bringt das etwas?
Das ist eine Antwort auf das Problem, dass eine Bank so gross kann sein, dass sie zwar grosse Schäden verursacht, weil sie insolvent wird, aber dass es praktisch im Staat unmöglich ist, sie zu retten. Weil sie zu teuer wird, die Rettungsübung. Und dann muss sie in den Konkurs gehen, ohne dass sie die Schäden, die man befürchten hätte müssen, dass sie eintreten. Das ist die Idee. Ob das praktikabel ist, das bezweifle ich, aber es ist ein Versuch, den man machen muss. Insbesondere sind Schwierigkeiten im internationalen Konkursrecht zu finden, weil eine geregelte und wenig Schaden verursachende Liquidation von einer Bank, eine Restrukturierung, eine gross angelegte, ist eine internationale Restrukturierung im Fall dieser Banken. Das heisst, dass das Konkursrecht der einzelnen Staaten nicht mehr darf Priorität haben, weil das ist heute so, jedes einzelne Land schaut zuerst für seine eigenen Interessen und verhindert eine insgesamt befriedigende Lösung. Es gibt nur eine gute Lösung auf dem Gebiet der Testament, wenn auch das Konkursrecht so gestaltet wird, dass man aus einem globalen Interesse heraus liquidiert und nicht im Wettstreit der nationalen Interessen sich verheddert.
Also schwierig zu praktizieren. Ein anderer Vorschlag wäre, man sollte die grossen Banken aufspalten in kleinere Geschäftseinheiten. Könnte das etwas bringen gegen eine nächste Krise?
Es geht um die Risiken. Es geht nicht um irgendeine Modellvorstellung, die dominant werden muss. Aber richtig ist, und ich habe das vorher angetönt, dass eine Bank, die gleichzeitig selber als Spekulant am Markt tätig ist, im Eigenhandel sehr aktiv ist, das kann kein Glück bringen auf die Länge. Aber das müsste die Bank selber merken, weil das sollten auch ihre Kunden merken. Und darum sollte so einige Modelle mit Banken, mit grossen Investitions- und Spekulationsrisiken auf Eigenhandel raus, im Eigenhandel sollten ihre Strukturen anpassen.
Aber dass die Banken freiwillig kleiner wurden oder sich anders organisieren würden, sieht man auch nicht gerade wirklich.
Je mehr als sie unter Knuten kommen vom Staat, desto mehr werden sie merken, dass Grösse nicht das ist, was ihnen wirklich hilft.
Jetzt, was es auch gibt, ist Überlegungen, die Banken zusätzlich zu besteuern, weil sie eben grosse Schäden verursacht haben. Zum Beispiel der US-Präsident Obama plant eine Sondersteuer. Ist das ein Weg?
Eine Steuer kann ein Weg sein, in Ergänzung zu den bestehenden Eigenmittelvorschriften und so weiter. Ob der Weg vom Herrn Obama der richtige ist, das ist fragwürdig. Aber es ist durchaus denkbar, dass man auch mit einer Steuer kann, zum Beispiel die Grösse versuchen zurückzuführen auf ein verträgliches Mass, dass man die Risiken noch zusätzlich reduzieren, indem man zum Beispiel das Fremdkapital besteuert. Das sind Massnahmen, die sehr verwandt sind mit den Eigenmittelvorschriften von der Ökonomie her. Und insofern kann das eine ergänzende Massnahme sein. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, mit relativ einfachen Instrumenten in dem Wettstreit, der jetzt herrscht zwischen öffentlichen Interessen und privaten Interessen, Punkte zu machen, wenn man Regierungsverantwortung trägt.
Welche Institution hat jetzt die Kraft, die Grossbanken zu zügeln? Sind der Bundesrat oder das Parlament stark genug? Oder sind vielleicht am Schluss doch andere Ziele wie Steuereinnahmen oder Arbeitsplätze wichtiger als das Bankenschrumpfen?
Steuereinnahmen sind ja ein gutes Ziel. Nur sollten sie nachhaltig sein. Und wenn es solche Kriseninterventionen braucht, all 10, 15 Jahre, ich meine, das ist jetzt nicht so häufig in der Schweiz, aber es könnte sich ja noch häufiger einstellen, dann ist der Staat durchaus auch gehalten, eben auch noch nachhaltig zu denken. Er darf nicht nur auf die nächsten 4 Jahre raus handeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Moment jedenfalls die Behörden scheinen gemerkt zu haben und auch das Parlament.
Also die gehen davon aus, der Bundesrat und das Parlament, die haben Kraft.
Letztlich sind ja wir das, Bundesrat ist nicht ein Reis, den wir jetzt einfach angestellt haben, wo uns aus dem Sumpf rausfährt und das Parlament auch nicht. Wir müssen als Bürger von diesem Land selber wissen, was wir wollen. Und dann wird das auch geschehen. Wenn die Behörden spüren, wenn die Parlamentarier spüren, dass wir das so, wie es jetzt gesehen ist, nicht mehr wollen, dass sich das so wiederholt, dann werden sie sich einsetzen für das, dann wird es gelingen.
Wie viel Zeit haben wir dafür, das Problem zu lösen, bis die nächste Krise kommt?
Absolute Lösungen gibt es nicht. Irgendeine nächste Krise gibt es immer wieder. Und dann muss sich auch jeder selber an der Nase nehmen, wenn er selber Freude hat an einem leicht verdienten Geld und Freude hat an hohen Renditen bei irgendeiner Finanztransaktion. Dann muss er sich nicht wundern, wenn er bei Gelegenheit wieder einmal das Portemonnaie rausnehmen muss.
Jetzt die nächste Krise, die sagen, es kommt bestimmt. Seid ihr zuversichtlich, dass ihr dann die Schutzdämme hoch genug sind gegen den nächsten Sturm?
Nein, das kann ich nicht wissen. Jeder Sturm tut uns wieder neu an die Grenzen führen.
Niklaus Plattner, ich danke für das Gespräch.
Gast von Barbara Wittmer im Tagesgespräch ist der Niklaus Plattner. Bis vor 3 Jahren ist er bei der Nationalbank im Direktorium gesessen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.